DW Menschen und Märkte.
Die Fed kauft bald keine Anleihen mehr, aber was passiert jetzt? Eine Bank verliert viel Geld und einen Manager dazu. Fukushima, die Reaktorkatastrophe, ist noch lange nicht Geschichte. Und ein Popsternchen verlängerte seine Karriere durch Heirat und ist inzwischen eine erfolgreiche Unternehmerin. Eine Geschichte darüber, wie das Leben so laufen kann. Für manche wenigstens. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Gestern hat die US-Notenbank angekündigt, bald keine Anleihen mehr aufzukaufen. Das war erwartet worden. Doch daraus ergeben sich interessante Fragen. Was geschieht mit den Anleihen, die jetzt in den Büchern der Notenbank schlummern? Was ist mit dem ganzen Geld geschehen, das die Fed in den letzten Jahren in den Markt gepumpt hat? Und vor allem, was passiert, wenn die Notenbank den nächsten Schritt tut und die Zinsen erhöht? Nicht nur für Amerikaner höchst spannend, sondern auch für uns, denn die EZB geht hier einen ganz ähnlichen Weg. Da sollten wir genau hinschauen. Michael Erhardt hat das schon einmal getan.
Die Zinsen werden noch geraume Zeit, wie die Notenbanker sagen, beinahe null bleiben. Und Kritiker dieser Politik, wie Thorsten Polleit, Chefvolkswirt bei Degussa Goldhandel, befürchten, dass das noch zu Problemen führen kann. Dann nämlich, wenn die Zinsen wieder steigen.
Nicht nur die amerikanische Volkswirtschaft, sondern die weltweite Wirtschaft hängt mehr denn je von den tiefen Zinsen ab. Die tiefen Zinsen haben jetzt eine konjunkturelle Aufschwungbewegung gebracht in den letzten Jahren. Und dieser Aufschwung steht und fällt natürlich mit der Zinshöhe. Wenn der Zins tatsächlich angehoben werden sollte, wird wahrscheinlich diese Konjunkturlage wie ein Kartenhaus in sich zusammensacken.
Deswegen legen sich die Notenbanker auch nicht genau fest, wann die Zinsen wieder steigen werden. Sie machen diesen Schritt von der Lage der Konjunktur und der Lage am Arbeitsmarkt abhängig. In Europa jedenfalls schlägt die Zentralbank nun den Weg ein, den die US-Notenbank gerade verlässt. Nach dem Leitzins nahe Null will sie nun auch in großem Stil Wertpapiere aufkaufen, um der schwächelnden Wirtschaft im Euroraum zu helfen. Ist das riskant? Volkswirt Holger Bahr von der DK Bank.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, heißt so schön. Selbstverständlich hat diese Geldpolitik Nebenwirkungen und Risiken. Aber offenkundig ist es so, dass das Risiko, nicht zu agieren, als größer erachtet wird, dem würde ich im Grundsatz beipflichten. Und mit Blick auf Inflationsentwicklung in den USA würde ich sagen, das ist alles noch sehr gemäßigt, sehr moderat. Da ist noch nichts, was das Ziel der Geldwertstabilität in Frage stellt.
Mögliche Inflation, also Preissteigerungen durch das viele Geld, sind zwar ein grundsätzliches Problem, vor allem für Sparer. Im Moment sieht die EZB im Euroraum aber eher die Gefahr einer negativen Spirale durch fallende Preise. Allerdings befürchten Kritiker, dass die Risiken nach dem Ankauf von Wertpapieren dann bei der Zentralbank liegen und damit letztlich beim Steuerzahler. Thorsten Polleit.
Wenn die Europäische Zentralbank Wertpapiere kauft, dann lädt sie dieses Wertpapier auf ihre Bilanz und der Steuerzahler ist letztlich derjenige, der die Kreditausfallrisiken zu tragen hat. Denn er muss dafür gerade stehen, wenn es zu Verlusten kommt. Denn das Eigenkapital der Europäischen Zentralbank ist ja das Steuergeld.
Ein anderes Risiko einer Nebenwirkung ist schließlich auch die Gefahr der Blasenbildung. Denn im Niedrigzinsumfeld der Zentralbanken suchen Anleger nach alternativen Renditen. Deswegen fließt ein Teil des Geldes in bestimmte Teile der Finanzmärkte, etwa den Aktienmarkt oder in Immobilien. Und wohin eine Immobilienblase schließlich führen kann, hat man vor nicht allzu langer Zeit studieren können, an der Pleite von Lehman Brothers. Denn in den Jahren zuvor hatte die amerikanische Notenbank nach dem Crash des neuen Marktes ebenfalls Unmengen Geld in die Märkte gepumpt.
Mischa Erhardt aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. Wo wir gerade von Banken und von viel Geld reden, in der Schweiz, dem Land von Schokolade und Kuckucksuhren, von Bergen und Banken, trägt sich eine schöne Posse zu. Eine der größten Banken der Welt überweist einem Hedgefondsmanager 1,5 Millionen Dollar. Versehentlich. Och nö, aber jetzt raten Sie mal. Richtig, der Mann, offenbar ein Freund schneller Entschlüsse, ist jetzt ebenso weg wie die ganze Knete. Die ganze Geschichte hat Hans-Jürgen Maurus.
Ein hübsches Abschiedsgeschenk mag sich der Chef des Hedgefonds Galbraith Capital Investment Management gedacht haben, als er auf seinem Konto satte 1,5 Millionen Dollar vorfand. In drei Tranchen hatte die Schweizer Großbank Credit Suisse dem in Florida ansässigen Hedgefonds im Januar 2014 die 1,5 Millionen auf ein Konto bei der Royal Bank of Canada überwiesen. Aus Versehen, wie sich jetzt herausstellt. Das Problem dabei? Der Hedgefonds, der einst 120 Millionen Dollar verwaltete, befand sich zum Zeitpunkt des Geldtransfers bereits in Abwicklung. Die Konten bei der Credit Suisse waren leer. Zwei Wochen brauchte die Bank, um die Panne zu entdecken, und der Chef des Ladens, Joseph Galbraith, war verschwunden. Auf ein Schreiben der Credit Suisse reagierte der 42-jährige Manager nicht. Darauf hat die Credit Suisse Galbraith vor einem Gericht im Staat New York verklagt. Doch ob die Schweizer Bank ihr Geld nochmal wieder sieht, ist offen. Die letzte Mail des Untergetauchten lautete: Keine Panik, ich kümmere mich drum, ich bin gerade beim Skifahren. Fazit: Kunde weg, Geld weg, die Credit Suisse wartet immer noch auf die Kohle. Laut New York Times könnte sich der Gesuchte bei seiner zweiten Ehefrau in Europa, vermutlich Monaco, aufhalten. Seinen US-Pass hat er abgegeben. Als ein Reporter den Porsche- und Ferrari-Fahrer kürzlich ausfindig machte, bezeichnete Galbraith die Vorwürfe als lächerlich und lachhaft. Von der Klage wisse er nichts. Experten finden es erstaunlich, dass die Credit Suisse gleich dreimal aus Versehen einen höheren Betrag überwies. Das sei ungewöhnlich, zumal der Transfer nach Kanada für einen Klienten aus Florida erfolgte. Zudem scheint Mr. Galbraith nicht nur mit der Credit Suisse ein Problem zu haben. Nach Angaben der New York Times warnte die Finanzaufsicht in Monaco vor Galbraith Capital, weil die Firma behaupte, Büros in Monaco zu unterhalten und versuche per Telefon neue Investoren zu gewinnen.
Aus der Schweiz, der Heimat des ganz feinen Humors, berichtete Hans-Jürgen Maurus. Wieder zu etwas Ernstem. Die Reaktorkatastrophe von Fukushima liegt nun schon 3,5 Jahre zurück. Wie die Zeit vergeht, denkt da vielleicht der eine oder andere, aber weit gefehlt. Die Katastrophe ist nämlich noch längst nicht ausgestanden. Die Umweltorganisation Greenpeace misst in Fukushima nämlich immer noch unverändert hohe Strahlenwerte. Jürgen Hanefeld mit Einzelheiten.
Die gute Nachricht zuerst.
Man sieht, dass sozusagen im ersten Jahr, im zweiten Jahr doch eine Abnahme der Strahlung war, sind die kurzlebige Radionuklide zerfallen. Jetzt wird es stabiler.
Doch Heinz Mittal wäre nicht bei Greenpeace, wenn er der frohen Botschaft nicht eine weniger frohe entgegensetzen würde.
Es müsste eigentlich mehr abnehmen, als unsere Messung darstellt. Aber es gibt eben auch diese Rekontamination. Das von den Hängen, wenn zum Beispiel ein Taifun ist oder auch bei normalen Regen, kommt neue Radioaktivität wieder auf die gereinigten Flächen zurück. Und das scheint, da wo wir es gemessen haben, vielleicht auch ungefähr so im Gleichgewicht zu sein.
Der Kernphysiker in Diensten der Umweltorganisation hat nicht zum ersten Mal Orte in der Nähe des havarierten Kernkraftwerks Fukushima besucht. Greenpeace kontrolliert regelmäßig die Messpunkte, die sie gleich nach der Katastrophe vor 3,5 Jahren angelegt hatten. Das Augenmerk galt diesmal vor allen Dingen drei Gemeinden im Umkreis der Atomruine und der Stadt Fukushima sowie der offiziellen Zielmarke von 1 Millisievert Strahlung pro Jahr.
Man sieht, dass dieses Ziel nicht erreicht ist. Also die Regierung hat eben einen Dosis-Leistungs-Grenzwert von 0,23 Mikrosievert pro Stunde. Aus dem ergibt sich dann etwa diese 1 Millisievert im Jahr. Ein Großteil oder 40% dieser Werte sind über diesen Grenzwerten. Das heißt, die Situation ist nicht so, wie die Regierung eigentlich sagt, dass man da zurückkehren kann.
Und doch sind zwei der untersuchten Orte zur Rücksiedlung freigegeben worden. 34% der Fläche von Miyakoji sind nach den Messungen von Greenpeace weiterhin stärker verstrahlt als erlaubt. In Kawauchi, das erst vor 4 Wochen zur Rücksiedlung freigegeben worden ist, sind es sogar 59%. Dennoch gelten beide Gemeinden als dekontaminiert. Was das in der Praxis heißt, macht Smital an einem Beispiel klar.
Man kann um das Haus herum die Erde austauschen und das Dach neu machen. Dann ist im Haus vielleicht direkt sozusagen jetzt keine höhere Strahlung zu sehen. Aber wenn man dann auf die Straße geht, in den Wald geht, es ist keine Umgebung, wo ich jetzt hinziehen würde.
Die radioaktive Belastung ist sehr unterschiedlich verteilt. In der an sich schwach verstrahlten Präfekturhauptstadt Fukushima City hat Greenpeace einen extrem hohen Strahlungswert. Erkennungswert gemessen, und zwar ausgerechnet bei einer Fußmatte im Eingangsbereich des städtischen Krankenhauses. Auch in Wasserläufen und auf Rasenflächen sind die Werte zum Teil extrem. Im Dorf Itate, das viel weiter vom zerstörten Kraftwerk entfernt ist als die bisher genannten Ortschaften, liegen 96% der Messpunkte über den zulässigen Grenzwerten. Es wird auf Dauer unbewohnbar bleiben, glaubt Heinz Mittal. Doch die Frage der Rückkehr dürfe sich nicht allein an Strahlenwerten oder gar dem Druck der Regierung ausrichten. Entscheiden müssten die Bewohner auf einer fairen Grundlage.
Wenn die Situation über ein Millisievert ist, dann müssen die Leute unterstützt werden in ihrer Entscheidung. Also wenn sie bleiben wollen, müssen sie Unterstützung bekommen in Richtung Dekontamination. Und wenn sie aber dort nicht bleiben wollen, wenn sie eine Familie haben, und ich würde auch jetzt mit meinen Kindern nicht einen Garten haben wollen, der teilweise aus Atommüll besteht, dann sollte auch hier eine Unterstützung gewährt werden. Im Moment ist es so, dass ein Jahr, nachdem der Status aufgehoben worden ist, dass man dort wieder wohnen kann, gibt es dann auch keine Unterstützung mehr.
Das war ein Beitrag von Jürgen Hanefeld aus Fukushima. Das bedeutet auf Deutsch übrigens Glücksinsel, aber Namen sind ja Schall und Rauch. Obwohl andererseits ein Name kann einen aber auch ganz schön weit nach vorn bringen. Beispiel gefällig? Nun, 1974 wurde im englischen Goffs Oak Victoria Caroline Adams geboren. Sagt Ihnen nichts? Abwarten. Das Mädchen machte in einer Girlsband Karriere und bekam ihrer, naja, sagen wir mal, unnahbaren Ausstrahlung wegen den Spitznamen Posh Spice verliehen. Da klingelt jetzt aber was. So eine Popkarriere dauert nicht lange, aber da Miss Adams den Fußballstar David Beckham ehelichte und dabei seinen Namen angenommen hat, ist sie immer noch das, was man eine Celebrity, einen Household Name nennt. Ihre ehemaligen Spice Girl-Kolleginnen können das so von sich nicht behaupten. Trotz ihres oft zickig arroganten Auftretens an der Seite ihres berühmten Mannes sollte man die Frau aber nicht unterschätzen. Frau Beckham ist nämlich eine erfolgreiche Unternehmerin, berichtet Stephanie Pieper aus London.
Was für eine Wandlung. Bei den Spice Girls galt Victoria Beckham noch als posch, als versnobbt. Heute arbeitet sie hart, um Karriere und Kinder zu vereinen. Und seit einem Monat ist sie überdies UN-Botschafterin im Kampf gegen AIDS. Sie habe erst 40 Jahre alt werden müssen, sagte Beckham nach einer Reise nach Südafrika, um zu verstehen, dass sie eine Verantwortung habe als Frau und als Mutter.
I have a responsibility as a woman, as a mother. I have a voice that people will listen to. And I'm taking that responsibility very seriously.
Sie wolle ihre Prominenz nutzen, um anderen zu helfen. Wie sagte sie kürzlich in einem Interview, früher habe sie sich berühmt gefühlt, heute fühle sie sich erfolgreich. 2008 startete sie ihr Edellabel Victoria Beckham. 2011 kam ein etwas günstigerer Ableger dazu. Sie ist auf Expansionskurs. Dass aber aus dem früheren Spice Girl die Unternehmerin des Jahres wird, erstaunt diese Londoner dann doch.
What?
Interesting.
Ihr Urteil, schlecht als Sängerin, besser als Geschäftsfrau. Beckhams Team wuchs in den vergangenen 6 Jahren von 3 auf mehr als 100 Mitarbeiter. Der Umsatz lag zuletzt bei knapp 40 Millionen Euro. Und Victoria selbst kümmere sich um alles, von A bis Z, sagt Susie Menkes.
Victoria is involved in the business in every possible way.
Menkes schreibt als Modejournalistin für die britische Vogue. Natürlich verkauft sich der Name Beckham, aber Kritiker wie Menkes singen Lobeshymnen auf ihre schlichten und zugleich raffinierten Entwürfe. Sie habe selbst erlebt, wie hart Victoria arbeitet, wie sie auf dem Boden Entwürfe zeichnet, wie sie alles kontrolliert, die Umsätze checkt.
I've seen her scrabbling on the floor, checking things, and I'm sure she pores over the sales, especially now that she's got her own store in London.
Erst vor wenigen Wochen hat Victoria Beckham ihren ersten eigenen Shop eröffnet in der Dover Street im äußerst schicken Londoner Stadtteil Mayfair. Aber schließlich kostet bei ihr ein T-Shirt auch mal 900 Euro und eine Handtasche bis zu 20.000 Euro. Beckham selbst ist stolz auf dieses erste Ladenprojekt, ein Konsumtempel, der eher wie eine Kunstinstallation wirkt.
When people come into the store, I want them to know instantly that this is a Victoria Beckham store.
Die Kunden sollten sofort spüren, in wessen Welt sie sich begeben, so die Designerin. Ihre Berühmtheit, ihre Kontakte hätten natürlich geholfen beim Einstieg ins Modebusiness, sagt Matthew Drinkwater vom London College of Fashion. Aber inzwischen habe sie mit mehreren Kollektionen bewiesen, dass sie ernst zu nehmen ist.
But what she's done with the label, having established it and taking on a number of seasons now, is gain herself genuine credibility.
Als ihre Vorbilder bezeichnet Beckham Hillary Clinton, Michelle Obama und Facebook-Managerin Sheryl Sandberg. Und Gatte David, der befindet sich im Fußballer-Ruhestand und muss sich wohl an eine neue Rolle gewöhnen, nachdem jahrelang Victoria die Frau an seiner Seite war.
She's my wife, so she was going to be with me, you know, whatever happens.
Plötzlich wird der einstige Megastar auf dem Rasen zum Mann an ihrer Seite und sie zur Spielerin auf dem Feld. Das Vermögen der beiden wird auf fast 500 Millionen Euro geschätzt. Doch jetzt ist es Victoria, die mit ihrer Mode den Marktwert der Brand Beckham steigert.
Ja, ja, nur weil jemand doof aussieht und sich auch so benimmt, muss man ja nicht gleich doof sein. Diese Lebensweisheit hat uns unsere Londoner Korrespondentin Stephanie Pieper vermittelt. Mit ihrem Beitrag endet unser Podcast für heute. Christoph Grove in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.